Schaut man aus dem Fenster, dann stellt man wenig überraschend fest, es ist Herbst geworden. Und so wie der Herbstwind die Blätter durcheinander wirbelt, geht es auch mit den Kursen hoch und runter. Zwar hat der DAX erneut die 19.000-Punkte-Marke erreicht, allerdings ist da auch scheinbar Schluss für den deutschen Index. In den USA läuft die Wirtschaft deutlich besser als in Deutschland und auch der Arbeitsmarkt scheint mehr als stabil zu sein. Das schränkt den Spielraum der amerikanischen Notenbank ein, die Zinsen erneut deutlich zu senken. Und so bleibt es bei der Schere zwischen den beiden großen Wirtschaftsräumen USA und Euroland. Runter ging es nicht nur mit der Inflation in Deutschland, die nun unter die 2%-Marke gesunken ist, sondern auch bei den Auftragseingängen der Industrie. Die deutsche Misere wird anhand dieser Daten immer deutlicher. Hängt Deutschland sich ab? Was bedeutet der Unterschied zwischen den USA und Euroland und was heißt das eigentlich alles für die Geldanlage? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 10. Oktober 2024 und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Hallo.
Übrigens, mir fällt gerade ein, wir sind fast 4 Jahre auf Sendung jetzt. Also bei der nächsten Folge haben wir es dann geschafft, da sind wir wirklich 4 Jahre auf Sendung.
Einschließlich unserer Herkunft in
Corona. Nein, da haben wir es schon lange überschritten.
Wir haben angefangen mit einem etwas kleineren Teilnehmerkreis, Hörerkreis.
Genau, Beraterinnen und Berater in den Sparkassen, kann man ja mal sagen.
Was erweitert haben.
Und jetzt sind wir aber seit quasi fast 4 Jahren dann öffentlich hörbar.
Ja,
schon eine ganz schöne Zeit, finde ich. Muss man auch mal.
Einiges erlebt schon.
Auf jeden Fall, ja. Und es wird ja auch nie langweilig, das sagen wir immer wieder. Schauen wir mal raus. Da sieht man, es ist herbstlich geworden draußen und auch an den Börsen. Da geht's munter rauf und runter. Und auch wenn die Winde an den Börsen nicht alles ganz durcheinander fegen, ein wenig durchgeweht wurden die Kurse dann in letzter Zeit doch. Kurz nach der letzten Aufnahme ging's überall steil bergauf, bis fast 19.500 Punkte, glaube ich. Das wurde nun doch recht schnell wieder abgebaut und jetzt wieder aufgebaut und das alles in einem Umfeld in Deutschland, in dem es immer düsterer zu werden scheint. Und das sind ja keine leichten Zeiten an den Börsen, sollte man meinen, oder?
Sollte man meinen, aber das ist, glaube ich, gerade die Diskrepanz, mit der viele Menschen konfrontiert sind, insbesondere wenn sie ein ganz bisschen einen Blick haben für die Finanzmärkte oder wenn man es in der Zeitung liest, dass die Aktienmärkte immer neue Höchststände erreichen und das eben in dieser unruhigen Umgebung, da ist also die Weltpolitik, da ist das Klima, da sind die wirtschaftlichen Problemlagen hier in Deutschland, was einem alles um die Ohren gehauen wird, ist ja eine riesen Diskrepanz, ja, ein riesen Kontrast und die Börsen machen halt immer neue Höchststände. Das ist was wir auch im Gespräch mit Anlegerinnen und Anlegern auch merken, dass die Leute fragen, wie kann das sein und wie kann das gut gehen. Also kann man natürlich ganz lange drüber sprechen, aber ein Argument würde ich mal gerne rausstellen. Ich glaube, wir haben es an der Stelle hier auch schon mal thematisiert. Man muss immer im Hinterkopf behalten, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben eine sehr lange, nicht erlebte und deswegen untypische Inflationswelle hinter uns. Und das wirkt sich auf alle Arten von Preise auch auf Aktienkurse. Das heißt also, wenn wir sagen, wir haben einen Anstieg beim DAX jetzt von 30% erlebt, dann muss man davon eigentlich gedanklich erstmal 17% abziehen. Nämlich das ist der Kaufkraftverlust, den wir in den letzten 3 Jahren hatten. Und um zu beurteilen, ob sich die Aktien jetzt wertvoller darstellen oder nicht, ja, da muss man ja immer inflationsbereinigen. Und ein Großteil der Entwicklung liegt eben darin, dass die Welt teurer geworden ist insgesamt.
Ja, klar, dadurch halt auch der Umsatz steigt in Unternehmen, die Preise sind höher pro Stück, die ich erzielen kann etc.
Die Unternehmen sind es ja, die Inflation am Ende machen, weil sie die Preise erhöhen, die dann hinterher im Preisindex für die Verbraucher dann aufscheinen. Und das bedeutet natürlich, dass ihre Einkünfte dann, also die Erträge der Unternehmen auch steigen und damit auch die Gewinne steigen. Also das, was die privaten Haushalte mit Recht erwarten, dass ihre Kaufkraftverluste ausgeglichen werden durch Tariflohnsteigerung, das ist ja unterwegs, das passiert bei den Unternehmen auch. Auch ihre Einkünfte steigen in Inflationszeiten, müssen auch steigen, ansonsten würden sie sich ja real entwerten. Nur, dass es bei Unternehmen schneller geht als bei den Tarifparteien. Da in Deutschland dauert es noch bis nächstes Jahr, ja, vielleicht sogar übernächstes Jahr, bevor die Reallöhne wieder da sind, wo sie, also flächendeckend da sind, wo sie vor der Inflation war. Bei den Unternehmen ist das einfach schon in den letzten Jahren parallel zur Inflation gegangen. Und ja, da relativiert sich dann dieser Kursanstieg schon ein wenig. Und man muss natürlich auf der anderen Seite zusätzlich noch sagen, die Weltwirtschaft kann das eigentlich ganz gut verkraften, was ja an Risiken überall aufscheint. Sie strukturiert sich gerade enorm um. Aber das heißt nicht, dass die Unternehmen nicht funktionieren. Also alles zusammen ist schon ein Paket, was diese Kursanstiege stützt. Und wenn wir auf die Bewertungen sehen an den Aktienmärkten, können wir ja nicht sagen, dass wir hier irgendwelche himmelhochjauchzenden Erwartungsschlösser gebaut haben, die dann in sich zusammenfallen. US-Tech muss man sicherlich besonders im Auge haben, da ist vielleicht immer noch ein bisschen Überbewertung, aber im Großen und Ganzen sind die Märkte vernünftig bewertet.
Ja, in den letzten Folgen haben wir ja immer über die deutsche Wirtschaft gesprochen und ich glaube, da kommen wir auch dieser Tage nicht so ganz drum herum. Gestern hat die Bundesregierung der tatsächlichen konjunkturellen Lage, man kann fast sagen, endlich Tribut gezollt und eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts, das berühmt-berüchtigte BIP, das du ja auch so gerne erwähnst, in diesem Jahr anerkannt. Das ist jetzt das zweite Jahr in Folge. Das heißt also richtige Rezession eigentlich, auch wenn es nicht so ganz viel Rezession ist. Wie bewertest du denn die Kommunikation, die da jetzt erfolgt ist?
Ja, das ist das Ergebnis, würde ich sagen, der bisherigen Einstellung der Bundesregierung zu den wirtschaftlichen Themen am Standort, nämlich, dass man sie nicht besonders ernst genommen hat, ja, dass man in den vergangenen Jahren eher, ja, man kann schon sagen, ein Schönreden praktiziert hat, ja. Bislang hat es ja immer geheißen, wir sollen uns nicht so sehr auf die Probleme konzentrieren, sondern auch mal das Positive sehen. Das wird schon wieder im Jahresverlauf 2024 wird sich die deutsche Wirtschaft aus der Konjunkturtal befreien. Ja, das ist nicht der Fall. Also man muss natürlich ganz klar feststellen, es gibt einige Themen, die sind jetzt von der Bundesregierung unabhängig und sind sozusagen externe Probleme, externe Aufgaben, die da von außen kommen. Es ist natürlich so, dass wir einen Zinsanstieg hinter uns haben im Jahr 2022. Der hat auf die Investitionen weltweit gedrückt und deswegen sind Investitionsgüter nicht so stark nachgefragt. Und das ist eine typische konjunkturelle Entwicklung. Konjunkturell heißt dann in dem Zusammenhang, dass sie dann auch wieder vorbeigeht. Irgendwann sinken die Zinsen wieder und dann steigen die Investitionen weltweit wieder und dann verkaufen die deutschen Unternehmen auch besser. Allein das lässt sich eben zurzeit für die deutschen Unternehmen eben nicht feststellen. Es kommt nicht. Und hier ist dann die Frage, was ist dann daran auch hausgemacht? Die Weltkonjunktur ist eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs. Wir erwarten eben auch schon, dass die Investitionen weltweit durchaus anziehen. Aber ob die Unternehmen in Deutschland davon profitieren, ist die eine Frage. Wir verlieren Marktanteile in der Welt. Und eine zweite Komponente, die jetzt nicht Investitionen sind, sondern die eben eine inländische Komponente sind, das ist der Konsum, wo es auch immer hieß, naja, wenn die Einkommen sich verbessern nach der Inflation, dann kommt auch der deutsche Konsum wieder, zieht wieder an. Kommt auch nicht in dem Umfang, wie das erwartet worden ist. Die Leute halten das Portemonnaie zu, die Einkommen steigen zwar langsam, aber die Leute geben wenig aus und das zeigt eben oder das deutet darauf hin, dass Wirtschaft natürlich auch immer Psychologie ist. Das heißt also, wie ist man gelaunt, wie ist man, was für Erwartungen hat man in die Zukunft? Und wenn das alles ein bisschen gedrückt ist, naja, dann bedeutet das, dass man heute ein bisschen vorsichtiger ist mit dem Ausgabeverhalten. Und das muss man wohl feststellen. Wir haben einen Vertrauensverlust an die wirtschaftliche Zukunft allgemein. Die Menschen glauben, es läuft hier nichts mehr und dann haben sie natürlich auch dann schon ein bisschen Angst. Wie ist das mit meinem Arbeitsplatz auf die nächsten Jahre? Ist das alles so sicher? Also was man feststellen muss, ist, bei Konsumenten und Investoren in Deutschland fehlt das Vertrauen. Wenn man sich die Beurteilung aus dem Ausland anschaut, also die Analysen über den Standort Deutschland, dann stellt man fest, die Kritik wird immer schärfer. man kann sagen, dass das Image Deutschlands als funktionierender Wirtschaftsstandort, das ist futsch. Ja, also es gibt aus allen, ob das Amerika ist, ob das in der Schweiz ist, ob es in Asien ist, ob das Kapitalmarktteilnehmer sind, die dann solche Anekdoten dann verwenden, dass sie einmal hier mit der Bahn gefahren sind, wo eben nichts funktioniert und sich dann auch bestätigt fühlen. Also das ist schon eine, das kulminiert alles, das ist eine Abwärtsspirale, zumindest jetzt in der Meinung. Kann man wieder drehen, ja, aber da muss man es eben auch mal angehen. Und all das hat man eben hier nicht wahrhaben wollen und nicht gesehen. Die jetzige Prognose, also das Wirtschaftsministerium veröffentlicht turnusmäßig zweimal im Jahr, das heißt, das ist die Herbstprognose jetzt, ist auch schon immer noch optimistisch, würden wir sagen. Also wenn wir es mal gegenüberstellen, für dieses Jahr sind wir von der DK Bank aus in der gleichen Größenordnung wie das Wirtschaftsministerium. Also wir rechnen mit minus 0,1% an Rückgang, also Stagnation, es geht nicht voran, sogar leichter Rückgang, zweites Jahr in Folge. Aber im nächsten Jahr hat das Wirtschaftsministerium schon wieder ein Wachstum von 1,1%, Entschuldigung. Und das erscheint uns schon optimistisch. Wir sind bei 0,5%. 1% Wachstum heißt, dass es dann richtig anzieht. Mit mehr oder weniger mit Silvester geht es dann richtig los. Denn also die Voraussetzungen jetzt für das letzte Quartal sind auch nicht so dolle. Jetzt die allerletzten Daten, die lockern es ein bisschen auf. Vielleicht ist das ein Pflänzchen, was dann sich ein bisschen entwickelt. Also die Industrieproduktion im späten Sommer, die war ein bisschen kräftiger als erwartet. Jetzt haben wir heute die neuesten Einzelhandelsdaten, zumindest Teile davon, die sind auch besser als erwartet. Also das sind zum ersten Mal jetzt leichte Anzeichen, dass es doch ein bisschen nach oben geht. Aber so von Aufbruch, insbesondere eben auch in der Kategorie Einschätzungen, Erwartungen, Psychologie ist eben nichts zu spüren. Was ich interessant finde, ist, dass aus dem Wirtschaftsministerium mittlerweile jetzt geradezu revolutionäre Aussagen kommen. Ja? Also insbesondere in Richtung Bürokratie, das hat man anscheinend jetzt als Thema entdeckt. Also da am besten Abschaffung des Lieferkettengesetzes, was gerade in der Mache ist. Jetzt kam neu dazu, also auch die Bürokratievorschriften, was den Datenschutz angeht, es ist viel zu groß, müsste man alles reduzieren. Das ist wirklich, ja, das sagt, kann man ja sagen, das geht alles in die richtige Richtung. Aber noch ist das also wahnsinnig unkonkret und ist natürlich auch jetzt relativ spät in der Debatte. Und ich glaube, die Beobachter und die Märkte und Marktteilnehmer bis hin zu den Menschen, die Konsumenten und Investoren, die sind jetzt wirklich leid, von der Politik immer nur solche Konzepte, Aussagen oder Zieldefinitionen zu hören, von denen dann am Ende nicht mehr viel übrig bleibt. Deswegen beurteilt man, glaube ich, die Entwicklung am Standort Deutschland jetzt einfach danach, was wirklich konkret passiert. Da gibt es ja dieses 49-Punkte-Programm, was auch in die richtige Richtung geht, aber was eben deswegen auch so kleinteilig und am Ende schwierig transparent ist, dass man nicht weiß, was ist denn davon erfolgversprechend, was wird denn umgesetzt, dass man eben einfach jetzt abwartet, was tatsächlich passiert. Es gibt eben jetzt in der Regierung wahrscheinlich zunehmend auch eben die Einsicht, dass wirklich was faul ist am Wirtschaftsstandort Deutschland, aber man hat eben da noch nicht so einen richtigen Hebel gefunden, kommunikativ was zu bewegen. Dann kommt immer wieder das Thema, was jetzt auch in der Pressekonferenz des Wirtschaftsministeriums natürlich auch kam, was Habeck gesagt hat, dass zu wenig Geld vorhanden ist und dass die Schuldenbremse es eben alles verhindert, dass es hier vorangeht. Dazu muss man sagen, sicherlich gibt es Felder, wo es zu wenig Geld gibt, wenn ich an den Ausbau der Bahninfrastruktur denke oder auch andere, an diese Themen. Da ist Geld ein Thema, aber immer wieder muss man darauf hinweisen, dass die politischen Mechanismen rund um die Geldbereitstellung gefährlich sind. Ja, die Gefahr liegt darin, dass man eben sagt, dann, dass man einfach nur Geld bereitstellt und sich sonst um nichts kümmert. Und das wird eben die Probleme auch nicht lösen. Ja, wir brauchen in einigen Bereichen mehr Geld und dann kann man sich überlegen, wie weit man Investitionen in Infrastruktur tatsächlich kreditfinanziert oder auch einmal für eine gewisse Zeit außerordentlich kreditfinanziert. Aber es muss eben auch sinnvoll umgesetzt werden. Und die Gefahr besteht darin, dass man, wenn man die Schuldenbremse lockert, eben sich um den restlichen Teil, das heißt also die Frage, wie kann man die Gelder sinnvoll verbauen, wie verkürzt man Genehmigungsverfahren, wie setzt man die Verwaltung in Stand, schnell Dinge umzusetzen, wie macht man daraus einen Plan, der eben auch in eine längerfristige, vernünftige Konzeption von der Energiewende beispielsweise passt. Diese Themen müssen genauso angegangen werden und entschieden werden. Das sind diese sogenannten Angebotsbedingungen. Dann kann man eben auch sagen, wenn wir eine vernünftige Strategie haben, dann können wir das mit Geld unterfüttern. Und die Gefahr besteht eben darin, dass man nur den ersten Schritt macht und sagt, wir machen jetzt eine Ausnahme von der Schuldenbremse und stellen weitere hunderte Milliarden bereit, die dann aber eben verpuffen, weil man am Ende feststellt, man hat doch auf die falschen Strategien oder Projekte gesetzt. Insofern muss man das immer mitdenken. Fazit, die Marktteilnehmer, die Analysten sind Stand heute nicht davon überzeugt, dass sich hier irgendwas bewegt.
Das sind ja tolle Aussichten, die du hier aufmalst, muss ich mal sagen.
Na, es heißt ja nicht, dass sich niemals was bewegen wird. Also
im Moment nicht.
Das auch mal zu sagen, ich bin davon überzeugt, dass wir in eine Reformdynamik reinkommen. Wenn man sich vergangene große Problemlagen in Deutschland, wirtschaftliche Problemlagen anschaut, dann dauert es etwas länger, weil das Reformgeschäft für eine Regierung natürlich ein sehr undankbares ist.
Und das auch noch ein Jahr von der Bundestagswahl jetzt etwa. Exakt. Das ist natürlich dann heikel, wenn man dann anfängt, an allem Möglichen rumzuschrauben, was den Leuten vielleicht auch erstmal wehtut, ne?
Ja. Insofern muss man das sicherlich in diese politischen Mechanismen einsortieren, aber ich denke, der Druck wird weiter steigen, weil die Fehlentwicklungen und Fehlleistungen dann immer sichtbarer werden. Und meiner Ansicht nach werden gerade in Deutschland dann schon die Instinkte, auch gerade die Wirtschaftsinstinkte wieder geweckt werden. Denn wir haben eine lange Tradition, Wirtschaft ist uns wichtig und das glaube ich nur wiederum nicht, dass das alles verschüttet ist.
Ja, wenn man mal schaut jetzt aber international, läuft es ja eigentlich ganz gut. Also das Wirtschaftswachstum weltweit ist ja eigentlich ganz in Ordnung, sagen wir mal. Deutschland gilt ja als Exportnation weiterhin, also der große Exporteur, dessen Waren in aller Welt begehrt werden, sagen wir mal so Sachen wie Maschinenbau beispielsweise auch etc. Hat sich das so ein bisschen erledigt? Hat China sich da so ein bisschen von uns emanzipiert und braucht uns eigentlich gar nicht mehr so sehr und schadet uns das vielleicht jetzt und wir merken das erst jetzt so richtig?
Na, China braucht uns schon noch, aber immer weniger. Das ist im Vergleich zu vor 10 Jahren oder 20 Jahren schon deutlich, deutlich geringer. China macht viele Sachen jetzt selber, da sind Eigendynamiken in Gang gekommen. Ich glaube, die westliche Welt ist gerade dabei, aus einem Missverständnis, ich würde vielleicht auch sagen, einfach aus einem Traum aufzuwachen. Es ist ja nicht so, dass China sich in die Wirtschaftsordnung der Welt eingeklinkt hat, nachdem die Chinesen gesagt haben, wir wollen auch mitmachen, wir wollen uns auch entwickeln. Es ist ja nicht so, dass die Chinesen ein bereitwilliges Mitglied der Globalisierung, die ja also wesentlich aus dem westlichen Bereich eben eingerichtet worden ist, seit 70 Jahren, um da mitzumachen, um diese Globalisierung zu bereichern, sondern für China ist diese weltweite Wirtschaftsverflechtung, das stellt sich eben jetzt heraus, einzig und allein dafür da, um selbst groß zu werden. Aber das Ziel der chinesischen Wirtschaftspolitik ist eben nicht eine liberale wirtschaftliche und politische Weltordnung, sondern tatsächlich eine Dominanzstellung, die man wahrscheinlich, ich bin kein China-Experte, aber soweit kann ich das schon auch zurückverfolgen, eine Dominanzstellung, die man für sich als China als natürlich ansieht, die verloren gegangen ist ein paar Jahrhunderte lang, aber die eigentlich der natürliche Zustand dieses Landes darstellt, dass man eben die Welt beherrscht und an diese Tradition will man anknüpfen und da hat man eben jetzt angefangen in der Wirtschaft und ist da jetzt vorangeschritten und die westliche Welt hat eigentlich gedacht, China wird so wie die westlichen Gesellschaften, aber das ist eben nicht der Fall. Und das Thema ist ja schon seit der ersten Amtszeit von Donald Trump eben diskutiert worden, beziehungsweise da ist man ja eben aufgewacht. Aber dieser Prozess, dass der Westen selber eben jetzt vor ganz anderen Koordinaten steht, als er das mal gedacht hat, mit dem Verhalten von China, mit auch dem Druck, der nicht nur aus China, sondern auch aus anderen mittleren Mächten ausgeht, eben von Russland durch den Krieg beispielsweise. Das setzt, wie gesagt, den Westen vor einer völlig neuen Situation. Und wir sehen ja, dass es auch im Westen eben die Dinge anders laufen, die ganze Zolldiskussion und Ähnliches, dass wir uns eben sehr stark entfernen von den Zuständen, wie wir sie noch vor 10 Jahren gehabt haben, nämlich liberale, freie Wirtschaftsordnung. Und das ist eben Bestandteil dieser globalen, großen Wendebewegung, die wir erleben. Wir gehen eben eine neue Struktur, manche sagen neues Zeitalter, wie auch immer man das benennen wird, aber es ändert sich eben gerade sehr viel.
Die chinesische Regierung hat nun ja auch dann die Geldpolitik deutlich gelockert und fiskalische Maßnahmen angekündigt. Wenn man das mal übersetzt, also zumindest wenn ich das jetzt mal so für mich übersetze, heißt das eigentlich, starten ein gigantisches Konjunkturprogramm. Was heißt das jetzt genau? Wie betrifft uns das? Und wie groß ist das alles, was die da jetzt machen und planen? Und warum machen sie das überhaupt?
Also die Ankündigungen und Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten 2 Wochen gesehen haben, das ist eine Reaktion darauf, dass es zuletzt in der chinesischen Wirtschaft insgesamt dann gar nicht mehr gut lief.
Aber gar nicht mehr gut heißt eben trotzdem für unsere Verhältnisse immer noch viel Wachstum.
Das ist richtig. Wachstum von 4% ist immer noch über dem Westen, aber China hat noch einen sehr viel geringeren Lebensstandard. Das heißt also, wenn man den heben möchte, dann muss man noch deutlich mehr wachsen, damit die Leute das merken in China. Und die Richtung des Wachstums, also der Wachstumsraten, war eben auch abwärts gerichtet. Es wurde immer weniger. Das war eben die allerjüngste Entwicklung. Wenn ich sage, dass China eben wirtschaftliche Erfolge habe, dann sind das Teilbereiche der Wirtschaft. Das politische Ziel der Entwicklung, der Wirtschaftsentwicklung in China ist die Dominanz chinesischer Anbieter in allen Industriesparten oder so viel möglich Industriesparten, wie es geht. Das geht auf Kosten des heimischen Wohlstands, weil eben die Industrie gepampert wird, weil eben sehr viel Geld da reingesteckt wird, Überkapazitäten geschaffen werden. Einzig und allein eben aus dem Ziel heraus, die Weltwirtschaft zu dominieren und damit auch Einfluss ausüben zu können, selber nicht abhängig zu sein von anderen Herstellern. Und auf diesem Wege ist China mit diesen enormen Mitteln, die sie da reinbringen, durchaus auch weit gekommen und kommt auch voran. Aber die Menschen merken eben, dass beim Lebensstandard da nichts ankommt. Dann haben sie die Erfahrung gemacht, dass auch was mächtig schiefgelaufen ist in der heimischen Entwicklung mit dem Immobiliensektor, mit der Immobilienkrise, was unmittelbar wichtig ist für viele, viele Menschen in China, weil sie nämlich da ihr Vermögen investiert haben. Und dies beides zusammen hat auch eine Vertrauenskrise innerhalb Chinas gegenüber der eigenen Wirtschaftsentwicklung ausgelöst, trotz dieser Erfolge, die man bei Elektromobilität und Ähnlichem hat, auf die man natürlich stolz ist, aber insgesamt bedeutet das nicht, dass man nicht Vorbehalte hat. Und das hat anscheinend die chinesische Führung jetzt sehr beunruhigt, denn es ist für die Politik in China ganz wichtig, dass die Menschen zufrieden sind und die Menschen sind bereit, das Diktat der Partei in China zu akzeptieren, wenn es wirtschaftlich vorangeht. Ja, das ist so der Deal, der da läuft. Und anscheinend haben sich Anzeichen ergeben, dass das eben jetzt mit dieser Vertrauenskrise in die eigene Wirtschaft eben brenzlig zu werden droht, und deswegen hat man sich entschlossen, Pläne aus der Schublade zu holen, um zumindest die Wachstumszahlen jetzt erstmal hochzukriegen. Das ist ein Wirtschaftsprogramm zur Wirtschaftsankurbelung, aus unserer Sicht nicht ganz überzeugend. Es sind drei Maßnahmenpakete, also erstmal von der Geldpolitik mal die Zinsen gesenkt, die Mindestreserve runtergenommen und Kreditfazilitäten bereitgestellt. Das ist dann die zweite Schublade, dass man eben Kaufbereitschaft für Aktien bei institutionellen Anlegern erhöht hat, eben durch die Bereitstellung von Kreditinstrumenten. Und dann das dritte, die dritte Schublade ist, dass man eben noch ein Konjunkturpaket draufsetzen möchte. Und zwar nicht ganz so wie früher, dass man noch mehr Straßen, Brücken und Häuser baut, sondern dass man jetzt wirklich die Schwachstelle der chinesischen Makroentwicklung angeht, dass man Konsum stärkt, dass man den Haushalten Geld gibt, damit sie einkaufen. Das sind die drei Säulen, wobei die letzte Säule eben nicht ausgemauert worden ist oder noch nicht ausformuliert ist. Wir wissen nicht, wie groß dieses Konjunkturpaket wird. Jetzt gab es vorgestern eben eine Sitzung von dem Planungsrat in China und die haben gesagt, nö, also wir sagen da erstmal gar nichts zu und wir können das nicht weiter konkretisieren und das hat die Märkte jetzt wieder sehr verunsichert. Denn der eigentliche oder der erste Impuls war natürlich ein starker Anstieg der Aktienkurse mit diesem Paket. Wobei man auch im Hinterkopf haben muss, dass die Aktienmärkte natürlich ausgebombt gewesen sind in China, vollkommen am Boden gehämmert worden sind, weil diese Negativspirale sich immer weiter fortgesetzt hat, da sehr viel Negatives eben schon eingepreist worden ist. Das hat sich dann aufgelöst und deswegen sind die Indizes gleich um 20-30% gestiegen in China. Für uns ist ganz wesentlich, was kommt jetzt noch fiskalisch dazu, also Konjunkturprogramm, wie groß ist das? Bisher sind die Anzeichen dafür, dass es ein großes Programm wird, nicht überzeugend. 1,5% vom Bruttoinlandsprodukt, das sind so die Kategorien, das reicht nicht aus. Was haben wir draus gemacht? Wir haben die chinesische Konjunkturprognose erstmal jetzt angehoben von 4,2, was meilenweit von dem eigentlichen Plan Chinas ist. Die wollen nämlich 5% Wirtschaftswachstum haben. Ist ja auch der Grund, warum sie es getan haben. Wir haben jetzt angehoben auf 4,7, was aber deutlich macht, dass das jetzt hier kein, aus unserer Sicht jetzt kein ultimativer Gamechanger ist und die chinesische Wirtschaft insgesamt auf eine neue Umlaufbahn bringt. Aber man sieht eben, womit eben auch die chinesische Wirtschaft zu kämpfen hat und es ist alles andere als ein Durchmarsch, was da passiert. Trotzdem macht es die Probleme, die gerade die deutschen Industrieunternehmen mit dieser Industriestrategie in China hat, nicht geringer.
Naja, immerhin ist ja in Deutschland zumindest mal die Inflation zurückgegangen, also nur noch 1,6% beträgt die Inflationsrate. So stark sind also die Preise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das Preisniveau allerdings, das darf man ja nicht vergessen, das ist immer noch gleich hoch. Das heißt also, die Preise gehen ja mit sinkender Inflation nicht zurück, sondern die bleiben ja da, wo sie sind, beziehungsweise steigen eben nur langsamer. Ich hatte jetzt ja verstanden, so in den letzten Runden und in den letzten Jahren kann man ja fast sagen, als wir uns immer über das Thema Inflation und Inflationsraten unterhalten haben, dass jetzt ja dann die Löhne nachziehen müssen, damit das eben auch für die Menschen wieder ausgeglichen wird. Ist es denn schon passiert? Ist es schon der Fall? Dauert das noch einen Augenblick? Oder müssen wir einfach noch einen Augenblick damit leben, dass die Sachen einfach sehr teuer sind gefühlt?
Ja, es ist gut, dass du das Thema nochmal aufrufst. Ich glaube, wir haben es an der Stelle jetzt auch schon mal besprochen, aber es kann es nicht häufig genug sagen. Die Inflation ist nicht dann vorbei, wenn die Preise wieder da ankommen, wo sie vor der Inflation waren. Also wer ins Restaurant gegangen ist 2001 und hat 20 Euro bezahlt für den Besuch oder für ein Gericht und heute feststellt, er muss 26 Euro zahlen.
Wenn es reicht.
Ja, die Restaurantpreise sind nochmal stärker gestiegen als die allgemeine Inflation. Ja. Der darf nicht darauf setzen, dass die Preise wieder runtergehen auf 20. Wenn man es heißt, die Inflation ist vorbei, dann bedeutet es, dass der Preisanstieg von jetzt von 26 Euro, dass das nicht mehr in dem Tempo weiter nach oben geht. Da fragt sich natürlich dann der Konsument und die Konsumentin, ja und was habe ich dann davon, dass die Inflation vorbei ist, ist immer noch so teuer. Und die Antwort darauf lautet, Der Ausgleich der Kaufkraft findet eben jetzt nicht über sinkende Preise statt, wieder zurück auf Anfang, sondern eben, wie du gerade sagtest, über steigende Löhne. Und die Tarifabschlüsse, die wir berichtet bekommen, die sind ja auch entsprechend hoch, schon eine ganze Weile lang. Ja, wir sind ja bei im Bereich von 6, 7, teilweise sogar zweistellige Zuwachsraten bei den Tarifen. Und das ist der Ausgleich aus Sicht der Kaufkraftperspektive der privaten Haushalte. Irgendwann ist es dann soweit, dass die sogenannten realen Einkommen, also das, was man für das Gehalt, was man im Jahr bekommt, kaufen kann, wieder das gleiche ist, was vor der Inflationswelle eben auch möglich war. Und von dort an, wenn es dann weitergeht mit der Lohnentwicklung, dann steigt eben der Lebensstandard wieder. Insofern hat die Inflation die Entwicklung eben erstmal unterbrochen und diese zunehmende Wohlstandsentwicklung wird dann aber wieder aufgenommen. Wann ist es soweit? Wann haben wir wieder in der Breite für den Durchschnitt die Kaufkraft erreicht, die wir vor der Inflation hatten in Deutschland? Naja, es wird nächstes, übernächstes Jahr sein. Es dauert eine Weile. Das ist eben ja auch das Problem, dass die Menschen eben ja noch nicht so richtig davon überzeugt sind, dass das Inflationsproblem vorbei ist, weil sie spüren, naja, das mit der Kaufkraft kommt erst langsam wieder zurück. Und vor dem Hintergrund kann man dann noch nachvollziehen, dass man eben noch vorsichtig ist mit dem Ausgeben. Aber in 1, 2 Jahren wird das Thema dann wirklich endgültig aus den Köpfen draußen sein und dann wird man nicht mehr an die Inflation denken, sondern sich mit anderen Themen beschäftigen. Und das ist ja dann auch genau das, wo die Inflation hingehört, nämlich raus aus unseren Köpfen. Wir sollen uns damit nicht beschäftigen müssen.
Schauen wir da nochmal in die USA zum Vergleich. Da ist die Inflationsrate ja immer noch recht hoch. Also die ist nicht so stark zurückgegangen wie jetzt bei uns beispielsweise. Der Arbeitsmarkt ist deutlich stabiler als gedacht. Und das nimmt der amerikanischen Notenbank eigentlich so ein bisschen momentan den Spielraum raus für weiterhin schnelle Zinssenkungen. Das heißt also, das, was jetzt passiert ist, der letzte Zinsschritt, der große, da geht man ja davon aus, dass das ja nicht nochmal so stark passieren wird, im Moment zumindest. Sprich, wir müssten ja in den USA länger mit höheren Zinsen leben im Vergleich zum Euroland. Das heißt, wir haben da so eine Art Schere zwischen Euroland und USA. Und da habe ich mich gefragt, was heißt denn das dann? Also bei der niedrigen Inflation in Euroland muss man ja zumindest mit weiteren Zinssenkungen rechnen jetzt in nächster Zeit, dass die EZB eben sagt, ja, wir können nochmal 25 Basispunkte runternehmen vom Leitzins.
Naja, die Grundeinstellung zu Inflation und der Entwicklung der Inflation ist in Amerika die gleiche wie hier. Die Inflation ist ganz, ganz stark zurückgekommen, nähert sich auch wieder dem Zielbild der Notenbanken an und die Befürchtungen, dass wir dass wir die Inflation nicht loswerden, dass sie an uns klebt und wir davon nicht loskommen, die ist zumindest Stand heute übertrieben gewesen. Es ist wirklich schnell zurückgekommen. Das gilt auch für Amerika. Die Amerikaner haben nur deswegen eine etwas höhere Inflationsrate, weil das gesamte Wirtschaftsgeschehen in der US-Wirtschaft generell lebhafter und dynamischer ist als hier. Das ist sogar auch ganz langfristig so, dass die Amerikaner immer mit ein bisschen mehr Inflationsdruck auch leben müssen. Insofern ist dieser Vergleich zwischen Europa und Amerika schon auch immer so sozusagen eingebaut, dass ein paar Werte in Amerika immer ein bisschen höher liegen. Das Wachstum ist höher, auch die Inflationsdynamik ist ein bisschen höher und damit sind auch die Zinsen höher in den USA. Das ist schon eingebaut. Trotzdem ist auch in Europa, in Amerika wie in Europa beim Thema Inflation schon immer noch so ein bisschen Misstrauen im Hinterkopf. Ob es das nun wirklich gewesen ist, ja, die Erfolge sind ja da und man sieht's auch. Sei es wie es ist, es wird jede Inflationszahl in jedem Monat immer noch von allen Seiten betrachtet, dreimal umgedreht. Was heißt das jetzt? Kann man vielleicht doch wieder Anzeichen für einen ansteigenden Inflationsdruck daraus lesen? Deswegen bleibt es dabei, dass wir halt Unsicherheiten haben rund um diese Inflationsentwicklung. Und das ist in Amerika auch der Fall, ganz stark der Fall. Und wir sehen das daran, dass jede Datenveröffentlichung in Amerika den ganzen Markt eben drehen kann. Wir haben jetzt einen starken Arbeitsmarktbericht erlebt vor 2 Wochen. Und schon hieß es, dass die Wirtschaft jetzt doch wieder stärker unterwegs ist und deswegen die Inflation wahrscheinlich auch doch lebhafter ist als erwartet. Und dann wurde sofort die erste Zinssenkung der Fed kritisiert, weil es ein großer Zinsschritt gewesen ist, was eben kurz vorher noch als richtige Entscheidung bejubelt wurde, war dann auf einmal schon wieder viel zu viel. Und an diesen Episoden sieht man eben die große Unsicherheit der Einschätzungen, auch der professionellen Einschätzung von Analysten. Die gehen nämlich davon aus, dass man mit dem Ablauf der letzten großen Krise, das heißt also der Corona-Krise, jetzt in eine neue Phase im Kapitalmarkt eingetreten ist, eine neue Normalisierung, ein neues Normal, was sich ergibt. Man weiß nur noch nicht genau, wie dieses Normal ausschaut und man muss sich da reintasten, was jetzt die richtigen Zahlen sind für den Inflationstrend, was die richtigen Zinsen sind. Und da, das kann aber auch keiner abnehmen. Da muss man einfach die Zeit ins Land gehen lassen. Und dann ist eingebaut, dass eben Datenveröffentlichungen, wir kriegen zum Beispiel heute Nachmittag wieder die neuesten Preiszahlen aus Amerika. Und wenn die nur ein bisschen zu hoch ausfallen, dann kriegt die amerikanische Notenbank dann die nächste kommunikative Ohrfeige als Kritik, weil dann ist schon wieder die Frage, ob sie jetzt im November überhaupt die Zinsen weiter senken kann. Also das wird weitergehen, diese Einschätzung. Aber das hat doch eine andere Qualität, als wenn man sich einem Inflationstsunami gegenüber sieht, wo die Inflationsraten mit 6 oder 8% außer Kontrolle sind. Das war das Problem von gestern. Heute ist das Problem, wie geht es weiter? Haben wir tendenziell eher Inflationsdruck? Müssen die Notenbanken das Gaspedal ein bisschen weiter durchtreten oder ein bisschen zurücknehmen? Das ist eher Feinabstimmung. Interessiert die Leute an den Kapitalmärkten sehr stark, aber ist für die breitere Wirtschaft Gott sei Dank nicht mehr so wichtig.
Ja, wir nähern uns ja auch langsam dem Jahresende. Wir könnten schon Lebkuchen essen, zumindest sind sie schon im Supermarkt verfügbar. Ich habe noch keine gekauft. Hast du schon Lebkuchen gekauft und gegessen?
Nee, das nicht. Aber erfahrungsgemäß hat man im Herbst so viel zu tun und geschieht so viel. Und wir haben ja noch eine große Episode vor uns mit der Wahl in den USA, dass die Zeit wahrscheinlich so schnell vorbeigeht, dass man, ich glaube, ich werde wahrscheinlich gar keinen Lebkuchen gekauft haben. Da ist Weihnachten schon wieder vorbei.
Also ich verspreche dir, wir werden definitiv in einer der nächsten Sendungen dann Lebkuchen essen, damit er nicht an dir vorbeigeht dieses Jahr. Ja, aber was sind denn jetzt so, apropos Jahresende, du hast jetzt eben schon das große Ereignis, eines der großen Ereignisse, was uns wahrscheinlich alle beschäftigen wird, schon genannt. Was sind denn so Daten, wo du sagst, so, okay, das wird bis Jahresende jetzt nochmal relevant und spannend. US-Wahl, klar, das hat jeder auf dem Zettel, ja, glaube ich.
Also das wird das Mega-Ereignis werden.
Gerade auch dass Donald Trump eben nochmal für die Republikaner antritt, das ist natürlich jetzt eine Riesenshow, die da gerade in den USA läuft, glaube ich.
Also, ne? Da ein Drehbuch zu schreiben für die ersten Novembertage ist fast nicht möglich. Wir haben ein paar Dinge, die stehen einfach im Kalender drin. Also wir haben aus Kapitalmarktsicht jetzt schon geht es am 1. November los, da kommt nämlich der Arbeitsmarktbericht. Das ist eine ganz wesentliche Zahl, wie geht es der US-Wirtschaft. Dieser Bericht wird jetzt leider aber verzerrt sein, was da für eine Zahl gemeldet wird, die wird gar nicht richtig aussagefähig sein, weil wir eben die Hurricanes jetzt hatten. Und die verzerren natürlich das gesamte Geschehen, wenn also eine Region so verwüstet wird, dann kann man ja nicht von einer normalen Arbeitsmarktentwicklung sprechen. Und das hat schon landesweite Auswirkungen teilweise, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Aber erste wichtige Zahl ist dann gleich Anfang Januar. Dann kommt die Wahl, 5.6. Und dann am 7. ist FED-Zinsentscheide, das einen Tag später. Ja, und ein Drehbuch für die Wahl kann man überhaupt nicht schreiben. Also am Morgen der Wahlnacht, aus europäischer Sicht ist es ja eine Wahlnacht, wird wahrscheinlich noch gar nichts feststellen. Da kann es sehr gut sein, dass das einige Bundesländer noch auszählen oder es zu knapp ist. Deswegen mag es sein, dass man gar nicht genau schlauer ist am nächsten Tag. Dann ist die Frage, was sind die Tendenzen? War es wirklich so knapp? Es sind ja in der Tat nur 2, 3 Swing States, auf die es ankommt. Ist das Ganze stabil? Wie sind die Reaktionen? Und und dann muss man halt sehen, kann man nur hoffen, dass diese Wahl eben schnell über die Bühne geht, schneller wir das Thema dann auch wieder abhaken können. Und selbst mit der Entscheidung, es ist Donald Trump geworden, zweite Amtszeit, sich dann darauf einzustellen, was dann weiter passiert, als eine Phase der Unsicherheit über die Regierungs Fähigkeit überhaupt von Amerika zu haben. Das ist ja unser größeres Risikoszenario. Nicht wer gewinnt oder verliert, sondern ob es eben überhaupt eine klare Entscheidung gibt, die anerkannt wird, ob die Institutionen eben stabil sind in den USA, sodass man dann eben auf die neue Regierung schauen kann, was sie denn wirklich tun wird im nächsten Jahr. Das wird das sein, was im November dann auch in den Kapitalmärkten im Vordergrund steht. Und wenn wir das dann abgehandelt haben, dann denke ich, dass wir zumindest von den wirtschaftlichen Zahlen und Einschätzungen dann bis zum Jahresende stabil laufen. Es wird zumindest von der rein wirtschaftlichen Entwicklung ein gutes Kapitalmarktjahr werden. Wenn es nicht durchkreuzt wird, eben durch die große Politik. Und es kann sicherlich auch nach einer gelungenen US-Wahl dann noch andere Themen geben, die auch jederzeit eben, aber das kennen wir mittlerweile ja schon, dieses die geopolitische Damoklesschwert, was da überall über uns pendelt.
Ja, dann wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben. Also den Jahresrückblick, den machen wir ja traditionell im Dezember mit dem Chefanlagestrategen der DK Investment, Jörg Boysen. Also da warte ich schon noch ab. Ein paar Monate sind es ja immerhin noch.
Man das ist richtig.
Da muss darf man da, glaube ich, nicht zu früh
demütig sein
gegenüber dem, was man definitiv bisher so erlebt hat. Die schwarzen Schwäne kommen doch heutzutage häufiger als früher, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, da würde ich sagen, wir machen für heute mal ein Schleifchen dran an dem Podcast, um im weihnachtlichen Bilde zu bleiben. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben rund um Börse, Wirtschaft und die Märkte, dann lassen Sie uns doch gern eine Nachricht zukommen. Sie finden uns auf den gängigen Social-Media-Plattformen, aber zum Beispiel auch bei YouTube. Und wenn Sie da einen Kommentar hinterlassen, dann sehen wir das. Wenn Sie uns sonst irgendwie kontaktieren wollen oder uns sonst irgendwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns doch einfach eine ganz althergebrachte E-Mail an podcast@dk.de. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf iTunes oder auf anderen Plattformen. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.